je nachdem, was für ein Inhalt vom Bild ist, ist der eine Teil und dann mit welchen Emotionen und mit welcher Intensität von Emotionen es verknüpft ist, ist der zweite Teil. Und die zwei in Kombination sind dann auf dem Weg der Manifestation einfach auch der Wegbereiter, ob etwas funktioniert, ob etwas nicht funktioniert, ob man etwas meint, ob man etwas nicht meint, je nachdem.
Und man kann über Sprache
Energien verändern
und zwar mega schnell, intensiv, umfassend, grundlegend. Und es ist eben auch was anderes. Und das wollte ich auch ganz gern nochmal in der Folge deutlich machen. Es ist halt nochmal was anderes als über den Verständniszugang.
Ja.
Jetzt verstehe ich, okay, weil ich habe das Bild, sondern es ist tatsächlich ein Veränderungszugang. Deshalb ist es nicht auf der mentalen Ebene des Verständnisses vorrangig. Es ist ein kleiner Teil davon, aber es hat halt sehr viel mehr Tiefe drin.
In unserer jetzigen Podcast-Folge habe ich wieder einen speziellen Gast, nämlich den lieben Heiko Wenig, der Begründer der Energie der Sprache ist und aus meiner Sicht wirklich ein einzigartiges Talent hat und super Fähigkeiten, energetische Arbeit mit Sprache direkt umzusetzen. Und das vermittelt er auch in seinen Kursen. In dieser Folge geht es aber nicht primär um die Energie der Sprache, sondern diesmal mehr um das Thema Bilder und da erfährst du, wie jedes Wort ein Bild in uns erzeugt, wie du diese Bilder, die manchmal auch nicht unbedingt hilfreich sind, verändern kannst, wie du bewusster wirst, dir selbstbewusster, indem du mehr auf das hörst, was du sprichst, dir mehr Zeit nimmst, tatsächlich das auch wahrzunehmen und wie du über die Bilder, die du kreierst, die Welt ein bisschen heller machen kannst. Viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creative Changeworks Podcast. Mal wieder mit dem lieben Heiko Wenig. Ich glaube, viele werden sich freuen, dass endlich mal wieder eine Folge mit dir heute stattfindet. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast erstmal.
Danke auch.
Wir haben ja beim letzten Mal, das ist schon ein bisschen her, über Energie der Sprache gesprochen.
Ja, das ist leider zu lange her, aber schön, dass es heute geklappt hat. Und ja, bin gespannt.
Und ich würde sagen, wir setzen einfach an der Folge an, weil eigentlich das heutige Thema passt sehr gut zur Energie der Sprache. Mhm. Kurzzeitig war der Gedanke, das Ganze Worte und Bilder zu nennen, aber da das unter Umständen für den einen oder anderen noch nicht griffig genug ist, würde ich mal weitergehen zu die Kraft der Bilder, die eben gerade auch durch Worte gut transportiert werden kann, im Positiven, aber auch im Negativen. Und nachdem du wirklich ein Sprachenergie-Experte bist,
vielen Dank.
Ist da die erste Frage an dich, die Bedeutsamkeit von Bildern in der Sprache. Kannst du das vielleicht mal für Leute erklären, die vielleicht noch nicht bei dir Kurse besucht haben?
Ja, klar. Deswegen finde ich auch den Titel Worte und Bilder eigentlich sehr passend. Grundsätzlich, weil jedes Wort ein Bild in sich trägt und die Kraft der Worte unter anderem und hauptsächlich daher kommt, dass mit jedem einzelnen Wort nicht nur die Töne, die Klänge, die Buchstaben transportiert werden, sondern in jedem ein Bild entsteht. Es gibt so klassische Testgeschichten. Eine Gruppe fragt und sagt, okay, du sagst das Wort Hund. Dann hat der eine in seinem Bild, wenn man fragt, okay, und welches Bild siehst du zu dem Wort Hund, sagt der eine, ja, ein Bernhardiner, der nächste ein Schäferhund, der nächste ein Malteser und so weiter. Und das ist ein Wort, aber jeder hat ein anderes Bild dazu in seinem Kopf. Und das ist Tatsache bei jedem einzelnen Wort so, weil so lernen wir auch letzten Endes schreiben und lesen, dass zu jedem Wort, was wir verwenden, in irgendeiner Form ein Bild abgespeichert haben. Bild ist dabei aber sehr weit gefasster Begriff, weil es nicht immer gegenständlich ist und nicht immer detailliert und ganz präzise, sondern manchmal auch ist es nur ein graues Nebelfeld meinetwegen oder gerade bei vielen Bindewörtern auch nur die geschriebenen Buchstaben. Aber wir speichern über Bilder in der Regel ab, mit Sicherheit nicht alle Menschen, aber die allermeisten. Vor allen Dingen, wenn du eine Sprache lernst, wenn du schreiben lernst, wenn du lesen lernst. Und diese Assoziationsketten speichern sich in uns ab und dadurch und werden dann durch Worte, die gesprochen werden oder die man liest oder die man hört, in uns wieder ausgelöst. Und deswegen ist es so spannend, sich damit zu beschäftigen, okay, was ist ein Wort, aber was ist das dazugehörige Bild, was jemand dazu in seinem Kopf sozusagen abgespeichert hat. Das erklärt unglaublich viel von dem, warum sich fünf Menschen einen und denselben Satz hören und jeder hört aber ein bisschen was anderes. Auch dazu gibt's bekannte Studien, wo 100 Leute in einem Vortragssaal hinterher dazu befragt wurden, was der Vortragende dann vorne gesagt hat. Ohne Übertreibung, 100 verschiedene Antworten kamen und nicht einer exakt das mitbekommen hat oder gehört hat, was der andere gehört hat, obwohl, und jeder war sich sicher, dass das, was er gehört hat, das war, was tatsächlich gesprochen wurde. Und so weiter und so fort. Da gibt's, kann man ewig weiterreden, weil das an sich ein sehr spannendes, sehr großes Feld ist. Und Worte und Bilder halt sehr wichtig sind in der Kommunikation, im Austausch und natürlich auch im Energetischen, weil jedes Bild, was man in sich abgespeichert hat, einfach auch eine Energie ist, beziehungsweise eine Energie repräsentiert, die dann in einer gewissen Form mitschwingt, wenn man ein Wort verwendet.
Und wie weit ist es für jeden zugänglich, welche Bilder abgespeichert sind?
Also meines Erachtens ist es für jeden sofort und unmittelbar zugänglich. Man muss sich nur damit beschäftigen, und ja, sich selbst letzten Endes zu hören oder einfach drauf schauen. Deswegen dieses Beispiel mit dem Hund ist etwas, was ich in Seminaren immer mache, weil es das Einfachste ist und für jeden zugänglich ist. Und man sagt, okay, wenn du das Wort sagst Hund, welchen Hund hast du da vor deinem inneren Auge, wie es immer so schön heißt? Und dann sehen die Leute das sofort. Bei anderen Worten ist es für die meisten schwieriger, weil die Beschäftigung mit Bildern noch nicht so ausgeprägt ist. Eben wenn du das Wort sagst und, dann sagen die meisten, ja, da habe ich kein Bild dazu, zu und oder ist oder es. Aber da ist dann meistens das Wort selber das Bild, weil du musst ein Bild in dir haben, um auch das Wort zu identifizieren, was immer ein ganz gutes Gegenbeispiel ist. Wenn du zum Beispiel ein Wort hörst, zum Beispiel von einer Fremdsprache oder irgendein kompliziertes Fremdwort, was du noch nie gehört hast und du verstehst etwas nicht, dann verstehst du es unter anderem auch deswegen nicht, weil du kein Bild dazu bekommst. Und wenn man sich Beispiel, wenn man sich ein Wort anhört aus einer fremden Sprache, die man definitiv nicht kennt und auch nicht assoziieren kann, was ich zum Beispiel Chinesisch oder Japanisch, wenn man es nicht gelernt hat, dann kriegst du zu diesem Wort keinerlei Bild. Also du kriegst zwar ein Bild, aber das ist inhaltsfrei. Bei den meisten Menschen dann nur irgendwelche Bewegungen von Farben oder Schattierungen, aber du kriegst kein klares Bild dazu. Und andersrum, wenn du eine Sprache sprichst, dann hast du zu jedem einzelnen Wort ein Bild abgespeichert.
Man könnte also sagen, in dem Moment, wenn ein Mensch mit seinem Bewusstsein auch auf das drauf gelenkt wird, dann wird eigentlich auch dadurch diese Fähigkeit des bewussteren Wahrnehmens, sprich auch mit dem dritten Auge, eigentlich in jedem ein Stück weit aktiviert.
Könnte man so sagen, es ist zwar ein Weg dorthin und eine Brücke, weil es noch nicht mal das dritte Auge ist, was das wahrnimmt in dem Sinn, sondern wirklich unser Bewusstsein oder unser Unterbewusstsein und die Beschäftigung damit aber tatsächlich ein gutes Training ist, weil es um Wahrnehmungstraining geht, weil es aber auch um Bewusstseinstraining geht und die Welt der Worte und die Welt der Energie in Kombination ein endloses Feld sind, wo man immer wieder komplett neue Dinge entdeckt und in komplett neue Bereiche vordringt. Es ist ein super gutes Training für sich, fürs eigene Bewusstsein auch. Und ich finde das Schöne daran, dass das immer und jederzeit jeder machen kann. Das Einzige, was er machen muss, ist bewusst wahrnehmen von dem, was er liest, von dem, was er hört, selbst der eigene innere Dialog. Und das ist immer ein wichtiger nächster Punkt, weil der eigene innere Dialog genauso abläuft von den Bildern, den Worten und auch den Energien, die damit verknüpft sind, wie ein äußerer Dialog. Und die Wirkung fürs eigene Bewusstsein, fürs eigene Energiefeld, über den inneren Dialog genau auch so diese Kraft hat, wo viele das so vielleicht von früher noch kennen oder teilweise noch kennen, wo das versucht wurde zu benutzen, im positiven Sinn, ist mit Affirmationen, dass wenn du eine Affirmation immer und immer wieder wiederholst über den Tag, du diese Energie in dir ausdehnst, stärkst, kräftigst, aufbaust, und das über den Nutzen vom eigenen inneren Dialog.
Und das würde mich jetzt gleich mal da noch interessieren und ich denke einige Zuhörer auf jeden Fall auch, weil gerade bei Affirmationen, das ist ja was, was viele auch gerade so im spirituellen Kontext irgendwann mal praktiziert haben. Mhm. Und was ist dann der Unterschied, wenn das eine positive Wirkung tatsächlich hat oder wann ist es eben auch nicht so wirkungsvoll? Weil auch das weiß ich von vielen, die auch in den Kursen sind, die sagen, ja, habe ich ganz viel Affirmationen gemacht, aber es hat sich nichts verändert.
Ja.
Oder manche, die dann sagen, ja, ich mache das jeden Morgen und es ist wirklich so ein Ritual und ich merke, dadurch komme ich viel mehr in die Kraft und so weiter. Und was ist da der Unterschied?
Das ist eine kurze Frage, wo die Antwort Tage dauern würde.
Das ist immer Zeit.
Tagelang, ja. Was an sich ein relativ komplexes Thema ist, das zu verstehen, warum was funktioniert und was anderes nicht. Sind wir ganz schnell in der kompletten Welt der Energiearbeit und der Bewusstseinsarbeit und das in Kombination mit Sprache und den Worten und den Bildern. Um es runterzubrechen, so weit als möglich, auf etwas, was hoffentlich verständlich ist, ist, dass der Unterschied, wenn du eine Affirmation verwendest, die tatsächlich, das energetisch auszudrücken, eine Erdung darin hat, oder du damit eine Erdung erzeugst und es dadurch in Wirkung kommt, dann, so ist es immer, dann kann diese Energie sich auch stärker manifestieren, stärker aufbauen, hat mehr Raum im eigenen Energiefeld und bietet dadurch oder bildet dadurch auch eine Resonanzfläche, die dann die Wirkung und die Manifestation von der Affirmation herstellen können. Diese Erdung ist ein extrem weit gefasster Begriff, der ganz viele Unterkomponenten und Teile in sich trägt, was alles unter dem Begriff Erdung verbunden ist. Ein Teil zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist bei Worte, Bilder, Sprache, Energie, ist die Authentizität. Und auch Authentizität beispielsweise kann etwas sehr Erdendes sein. Und dann ist schon ein Unterschied, ob jemand eine Affirmation verwendet in einem nicht authentischen Gefühl, Haltung, Bewusstseinszustand oder ob er in dem Moment, wo er die Affirmationen verwendet, auch wirklich meint, was er sagt. Also zu meinen, was man sagt, und Authentizität hängen ja eng miteinander zusammen. Und einer der, warum das auch so wichtig ist für die Wirkung von Energie, für die Wirkung von Sprache, ist, weil es auch eine Form von Erdung erzeugt. Und durch die Erdung kommt immer Kraft in Erdung und dadurch in Manifestation und verändert damit gleich die Wirkung von dem, was in dem, was in Erdung kommt, drinsteckt. Und deswegen, wenn jemand nicht meint, was er sagt, ja, und gerade bei Affirmationen ist es ein bisschen anders, weil je nachdem, wie lange ausdauernd jemand eine Affirmation wiederholt, er irgendwann in den Zustand kommen kann, zu meinen, was er sagt. Und dann verändert sich die Energie auf dem Weg und während des Weges dorthin. Wenn jemand aber, was es leider halt auch oft gibt, nur auf einer übergeordneten Ebene jemand meint, ja, okay, das mache ich jetzt und dann wird das schon wahr werden und so, aber die darunterliegenden Ebenen, so das Mentale, das Emotionale, das Physische, nicht wirklich darauf ausgerichtet sind, was jemand sagt, dann ist Tatsache auch da die energetische Wirkung blockiert und dann kann diese noch so schöne, positive und auch oft richtige Affirmation nicht wirklich in Erdung kommen, nicht wirklich in Manifestation kommen und dann funktioniert's nicht. Und die Kraft, die jemand dahinter, hinter einer Affirmation, aber genauso auch beim positiven Denken beispielsweise, bei Manifestationsausrichtungen, das gilt für ganz viele von diesen Bereichen, ist immer die gleiche Art, mit welcher inneren Kraft hinterlegt jemand das, was er denkt, was er sagt, was er affirmiert, was er manifestiert, mit einer eigenen inneren Kraft. Und das macht schon mal einen von mehreren großen Unterschieden aus, ob etwas in tatsächlich Manifestation kommt oder, und wie man so schön sagt, funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das ist einer der großen Unterschiede. Und das ist dann oftmals auch das Problem, dass wenn man über Hörensagen hört, ah ja, da habe ich gehört, wenn ich die und die Affirmation verwende, das soll total gut sein und so, aber man keinen persönlichen Bezug dazu hat und nur etwas nachahmt beispielsweise, dann ist von vornherein die Kraft viel schwächer, als wenn jemand das wirklich von innen heraus in Anwendung bringt und wirklich macht.
Und inwiefern spielen dann da wieder die Bilder auch eine Rolle?
Eine ganz große, weil die Bilder ist die eine Ebene, dass wenn du ein Wort hast, wie jetzt um bei dem banalen Beispiel des Hundes zu bleiben, dann sagst du, okay, Hund und ein Bild dazu hast, das ist eine Ebene, aber von dieser Ebene ausgehend hängen dann viele andere Ebenen eben mit in Kontakt und als nächstes kommt dann in der Regel immer die emotionale, ja, wenn jemand zum Beispiel ein absolut glücklicher Hundebesitzer ist und er sagt das Wort Hund, dann hoffentlich.
Dann ist, ich bin kein Hundebesitzer, aber
ich schon.
Ich sag.
Ja, hängt vom Bild ab, was du mit dem Hund hast. Und da fängt es ja an, dass wenn es ein netter, freundlicher, in irgendeiner Form positiv gearteter Hund ist, dann kommt eher so ein Gefühl wie bei dir. Wenn jemand zum Beispiel panische Angst vor Hunden hat und er sagt das Wort Hund, dann hat er in der Regel auch sehr negative Bilder von irgendeinem zähnefletschenden, geifern, aggressiven Kampfhund, der kurz vorm Losspringen ist. Und dann ist das Gefühl dazu nicht so positiv. Und diese Verknüpfung zwischen den Bildern und den Emotionen, die drunter liegen, ist die nächste Stufe. Und je nachdem, was für ein Inhalt vom Bild ist, ist der eine Teil. Und dann mit welchen Emotionen und mit welcher Intensität von Emotionen es verknüpft ist, ist der zweite Teil. Und die zwei in Kombination sind dann auf dem Weg der Manifestation einfach auch der Wegbereiter, ob etwas funktioniert, ob etwas nicht funktioniert, ob man etwas meint, ob man etwas nicht meint, je nachdem.
Und bei diese Bilder, von was werden die geprägt? Wie entstehen die?
Also zum einen hängt es wirklich, also erfahrungsgemäß, damit zusammen, wie jemand erstmal eine Sprache lernt, also wie er die entsprechenden Worte gelernt hat, was damit assoziiert ist und verknüpft ist. Das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist Prägung, kollektive Prägung, Prägungen aus der derzeitigen, aus dem derzeitigen Sprachgebrauch.
Aura zum Beispiel.
Aura zum Beispiel, ja genau. Das Jugendwort des letzten Jahres. Was häufig in einem völlig anderen genannt wird, aber interessanterweise immer noch sehr viel verwendet wird. Aber das ist der zweite Teil und der dritte Teil der Prägung ist dann, wie jemand selber assoziiert durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, durch Ereignisse, die ihm geschehen sind, was dann an bestimmte Worte geknüpft oder nicht geknüpft wird.
Ja. Dazu auch noch was, noch eine Vertiefung vielleicht, weil was ich jetzt auch aus meinen persönlichen Erfahrungen kenne, aber natürlich auch durch die Arbeit mit Menschen, weil ja oft Bilder entstehen zu Worten, wo man sagt, macht überhaupt keinen Sinn.
Zum Beispiel?
Dass zum Beispiel man hat keinerlei, also bei mir war das, weiß ich noch, ein ganz großes Thema mal vor 20 Jahren oder so, aber das Thema beim Mann, es waren immer Männer mit Bart. Mhm. Und ich habe null in meinem gesamten Umfeld, in der Familie, nie Männer gehabt mit Bart. Also das war nie eine sehr prägnante Lebenserfahrung, die ich hatte. Und trotzdem war das so. Und da waren auch dann Muster, habe ich mich mit beschäftigt, verändert und so weiter. Wie kommt es denn zu solchen Prägungen? Weil es war jetzt auch in der Kollektivenergie, würde ich sagen, jetzt auch, wenn ich aufgewachsen bin, jetzt nie irgendwie ein größeres Thema. Das ist so.
Also kann ich nicht beantworten im wahrhaftigen Sinne. Erfahrungsgemäß, aber das basiert dann nur auf Erfahrungen, sind zum einen entweder Prägungen, das kann ja auch genauso gut durch Geschichten entstehen, dass wenn man als Kind bestimmte Sachen liest oder auch als Jugendlicher und auch als Erwachsener, da passiert das ja ganz häufig. Du hast du lernst teilweise neue Wörter kennen oder du hast aufgrund von Intensität der Emotionen Verknüpfungen von dem, was da gerade in dir und im inneren Auge abläuft, mit bestimmten Wörtern. Beispielsweise, was du beschreibst, ist ein, und du wärst auch in der Generation noch, Räuber-Hotzenplotz-Assoziation, das ist so, habe ich beispielsweise auch gehabt, dass Mann zu Beginn so mit langem schwarzen Bart und schwarze Haare und langgezogenem Gesicht, das war meine Illustration von Räuber-Hotzenplotz, und das verknüpft mit teilweise zeitentsprechenden oder kollektiv entsprechenden, auch da wieder Bildern, wie ein Mann ist oder was so Klischees auch teilweise sind. Und so entstehen dann oft Assoziationsketten, die dann auch die eigenen Bilder beeinflussen. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo solche Verknüpfungen oder Assoziationen bis hin zu Erinnerungen auch an ganz vergangene Zeiten gehen.
In dem Kontext ist mir jetzt gerade noch eingefallen, auch wie zum Beispiel auch natürlich durch die Medien das stark beeinflusst wird.
Natürlich.
Weil gerade eben, ich beschäftige mich auch viel so mit dem Thema Tierschutz und diese ganzen Thematiken und jetzt gerade das Thema Weißer Hai im Mittelmeer.
Ja.
Und eben gerade der Film Weißer Hai, der ja massiv intensive Bilder erzeugt hat, auch zu einer Zeit, wo eben Bilder noch ein bisschen sperriger waren, aber da die Darstellung ja von dem weißen Hai relativ intensiv war, große Kinoleinwand und dann ja eben dadurch auch, weil du ja schon erwähnt hast, dass es eben auch mit dem Emotionalen stark verknüpft ist, dann zu massiven Ängsten geführt hat vor Haien, selbst wenn man überhaupt gar keine Berührungspunkte damit hätte irgendwie haben können. Weil ich neulich wieder jemanden gehört, der auch gesagt hat, ihm geht das jetzt immer noch so. Der ist so in meinem Alter und der hat das als Kind irgendwie irgendwo gesehen und immer noch Angst, irgendwie im Mittelmeer zu machen.
Ich hatte selber ja auch Klienten und auch Bekannte, die dieses Thema selber hatten, die dann Angst hatten zu duschen oder in die Badewanne in Deutschland zu gehen, weil sie Angst vor diesem weißen Hai hatten. Also das, und das sind so Assoziationsketten und das gab es hundertfach und tausendfach im Lauf der letzten Jahre und Jahrzehnte tatsächlich ausgelöst mit diesem Film. Das ist auch bekannt und auch bis heute bei ganz vielen assoziiert weißer Hai und dann zack, boom, Assoziation zu dem Film und die entsprechenden Bilder. Und das untermalt mit der entsprechenden Musik. Das hat auch immer noch eine Wirkung, weil Musik sehr stark aufs Emotionale wirkt. Und da dann solche Bündelungen entstehen, die dann auch zu sowas führen können. Natürlich nicht müssen, weil es gibt Millionen und Milliarden Menschen, die den gleichen Film gesehen haben und diese Ängste nicht haben. Und dann so individuelle Prägungen, Verknüpfungen, Assoziation.
Und dann ist der weiße Hai kollektiv.
Naja, das wird ja immer auch noch genährt. Also ich beschäftige mich mit den ähnlichen Dingen wie du und den gleichen in vielen Bereichen. Und gerade die Thematik weißer Hai wird seit dem Film damals natürlich auch gerne benutzt. Ob das die Musik ist, ob das die Assoziation ist, wenn man mal drauf schaut, gibt's immer wieder Wellen. Jetzt vor ein paar Jahren war wieder eine, wo dann dieses alte Filmplakat auf T-Shirts gedruckt wurde und die Leute damit rumgelaufen sind. Und die Faszination natürlich auch immer da ist von so dem Ungeheuer und dafür ist es einfach ein Sinnbild und auch eine Verknüpfung vom Ungeheuer aus dem Unbekannten, was da kommen könnte.
Der Tiefe.
Der Tiefe natürlich, genau, was du nicht siehst und plötzlich da ist und so weiter und so fort. Und das bündelt sich unglaublich viel an dem weißen Hai. Und so wird es zum einen immer weiter genährt und zum anderen ist es auch so entstanden. Und zu anderen Zeiten war es vielleicht der weiße Wal und nicht der weiße Hai. Ja, aber da waren weniger Leute im Meer schwimmen.
Naja, aber in dem Kontext zeigt sich ja einfach auch, was das eben an breiter Masse Wirkung hat, wenn diese Bilder erzeugt werden. Und das ist ja eben auch was, was zum Beispiel in den Medien viel passiert, wo Bilder gezeichnet werden, eben auch ja. durch Sprache.
Ja.
Und dann eben eine Beeinflussung natürlich stattfindet. Das trifft aufs Emotionale, prägt die inneren Bilder und führt dann eben auch zu gewissen Verstärkungen von Strömungen, die halt vielleicht unterschwellig schon da waren, aber dann halt ja. so richtig angefeuert werden, könnte man das so sagen?
Definitiv, ja. Genau so. Und das sind auch so die Verkettungen. Und das, du sagst jetzt Medien, aber ein Großteil davon ist tatsächlich auch Filme. Und Filme gehören seit vielen Jahrzehnten einfach zum, ja, zum Kulturgut dazu, zumindest in unserem westlichen Kulturkreis. Vorher waren es Geschichten. Ich kenne genauso gut viele Leute, die, obwohl es in der Art nie verfilmt wurden, sehr klare, intensive, unschöne Assoziationen haben, zum Beispiel mit Stöckelschuhen aufgrund der Märchen von Grimms Märchen. Und da teilweise richtige Aversionen entwickelt haben, obwohl das in der Art, zumindest meines Wissens nach, nie ein großer Kinohit war. Aber Filme, das ist ja die Kunst auch von guten Filmen, einen Eindruck zu hinterlassen, eben jemanden visuell, aber auch emotional so mitzunehmen, dass er bleibend in Erinnerung ist. Und das macht er dann auch Klassiker aus, ob das dann einzelne Sätze sind, ob das einzelne Bilder sind, ob das eine bestimmte Musik ist. Und so prägt es ja Stück für Stück auch die entsprechende Zeit oder die entsprechenden Menschen in dieser Zeit, die das anschauen. Und so wird es dann auch weitergetragen, teilweise bis heute.
Und du hast ja auch schon die Verknüpfung dann auch nochmal mit dem Auditiven benannt.
Ja.
Das heißt, das ist ja auch etwas, was noch mitwirkt, also zumindest auf jeden Fall im Kontext von auch, wie höre ich dann ein Wort gesprochen?
Ja. Ja.
Also das ist ja auch so ein Klassiker, jemand sagt irgendein Wort, es ist vielleicht tatsächlich sogar mit einer ganz anderen Bildenergie hinterlegt gewesen, ja. aber dadurch, dass das Gegenüber das zum Beispiel verknüpft hat mit irgendwelchen familiären Situationen, hört er es dann ganz anders und
ganz genau.
kriegt gar nicht mit, was eigentlich transportiert werden wollte.
Du merkst schon, die Worte und Bilder haben eine richtig große Bedeutung und wirken sehr tief in uns. Sie wirken vor allem am Emotionalen, deshalb oft, wenn wir getriggert sind, sind es Bilder, die entstehen oder die transportiert werden, die uns eben auch triggern können und zu emotionalen, spontanen Reaktionen führen können. Aber genauso können sie eben öffnen und wirklich dem Positiven mehr Raum geben. Wenn du selber das lernen möchtest, dann empfehle ich dir einfach sehr, sehr, sehr von Herzen und aus wirklich größter Wahrhaftigkeit die Energie der Sprache. Diese Ausbildung bringt dich genau in die Fähigkeit, mit der Energie deiner Sprache bewusster umzugehen, sie bewusster zu lenken, für dich selbst, aber auch für andere natürlich, und damit tatsächlich wirkungsvoller zu sein im allerbesten Sinne mit dem, was du sagst. Jeden Tag und Wort für Wort. Viel Freude bei der weiteren Folge.
Und ja, also das liegt zum einen am Auditiven. Wir haben ja alle Menschen immer Assoziationsketten. Und deswegen, wo zum Beispiel das viele kennen und wo auch Worte und Bilder zum Beispiel auf einer ganz anderen Ebene eine interessante Geschichte sind, ist zum Beispiel, wenn Menschen, die ein Baby bekommen, einen Namen aussuchen sollen. Und wie oft dann in den Diskussionen und in den Überlegungen einfach stattfindet, ja, der Name ist so und so, nee, den können wir nicht nehmen, weil da kenne ich jemanden, den ich gar nicht mag, oder da würde mich das immer an diesen und jenen erinnern und da habe ich ein total großes Problem und so weiter, obwohl der Name schön ist und so weiter. Also da kennen das viele einfach aus ihrem Praktischen, so eine ganz simple Assoziationskette zwischen Name, Bild, Gefühl und dann Verknüpfung mit jemandem, der den gleichen Namen trägt. Und solche Assoziationsketten gibt's visuell, die gibt's auditiv natürlich auch, dass gewisse Arten von Stimmen einen natürlich dann auch erinnern und solche Assoziationsketten auslösen. Und das hast du bei Stimmen, das bei Namen, das bei Worten und aber teilweise auch bei Umgebungen oder eben auch bei Musik. Ja, du musst nur du, 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 du machen und schon fängt der Weiße Hai zum Schwimmen an.
jetzt nochmal zu dem Thema Kollektiv. Ich finde es eben in der jetzigen Zeit mega spannend, das zu beobachten. Also ich sehe das auch immer so ein bisschen als Forschungsfeld, weil wir haben natürlich jetzt gerade, die Sprache verändert sich ja immer. Also ich denke auch wahrscheinlich unsere Eltern, wo wir unsere Jugendsprache zutage gebracht haben, haben sich auch gedacht, oh mein Gott, was passiert mit der Sprache?
Ja, definitiv.
Wir reden da auch manchmal drüber, dass man sagt, okay, manche Dinge, da kommt man nicht mal mit, kann es auch nicht nachvollziehen und sich auch bei, selbst wenn man sich bemüht, sich da richtig einklinken. Das ist mal die eine Geschichte, das heißt, Sprache wandelt sich auch und damit aber entstehen ja auch immer wieder neue Bilder.
Ja, natürlich.
Wo dann eben auch so die Geschichte ist, man kriegt selber keinen Zugang mehr, emotional zum Beispiel, weil man einfach mit diesen Bildern nicht resoniert.
Ja, oder selber komplett andere Bilder dazu sich macht, als die, wie es in einer zum Beispiel, wenn wir jetzt von Jugendsprache reden, in einer Jugendsprache ist ja auch ein Kollektiv, ja, und dann wird sich auch auf bestimmte Bilder geeinigt letzten Endes.
Das heißt, wie so ein Querschnitt gibt es dann, wo dann sich, was wird eine bestimmte Bedeutung?
Nee, es ist ja eine Kodierung. Und wenn du ein Jugendwort verwendest, dann ist es eine Kodierung für etwas, was da drin stecken soll oder damit tatsächlich gemeint ist. Und das hast du ja in allen, also das hast du in Jugendsprache, das hast du aber auch in Dialekten, wo dann häufig ja komplett Missverständnisse entstehen von dem, was gemeint ist. Ich meine, wir waren gerade in Hamburg und bei denen heißt das, was bei uns ein Volksfest ist, das kennen die nicht und dafür heißt es bei denen Dom, was bei uns eine Kirche wäre und so weiter und so fort. Und das Gleiche hast du in Jugendsprache auch. Und wenn du da den Zugang nicht hast, dann kriegst du nicht diese Art von Bild beziehungsweise diese Art von Gefühl assoziiert und dann verstehst du es nicht. Und dann fehlt auch oft so das Interesse, sich da reinzubegeben und teilweise, manche machen das ja dann aus so Pseudo-Coolness zum Beispiel, dann Jugendsprache in ihre Sprache zu verwenden, um dadurch besonders cool und lässig rüberzukommen. Und auch da wirkt es aber dann oft sehr aufgesetzt, weil es nicht gewachsen ist in dem Sinn. Und so hat es in jeder Generation diese Sachen gegeben.
Da habe ich neulich eben mit einer Psychologin mich unterhalten, die ist Kinder- und Jugendpsychologin, und die hat gesagt, das kommt gar nicht gut, irgendwie solche Worte. Aber die fand ich eben auch super, weil sie dann gesagt hat, man muss ja authentisch sein.
Genau.
Und dann wird man auch ernst genommen und alles andere. Und das andere war, das war auch lustig, ich glaube, da habe ich mit Montana Black im Podcast gehört und dann hat der Moderator quasi einen Begriff aufgenommen, weil er versucht hat, quasi Verbindung zu erzeugen und hat den Begriff völlig falsch verwendet.
Genau,
aber der hat es dann relativ cool genommen, also das hast du jetzt nicht richtig verstanden. Und dann so, okay, ich dachte, ich bin jetzt mal cool.
Und dann wirkt es genau gegenteilig.
Völlig, ist genau in die falsche Richtung gegangen. Ja. Und die andere Geschichte, die ich eben auch spannend finde, und da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, weil ja jetzt auch sprachlich, das eine ist natürlich in der direkten Kommunikation, also in der verbalen Kommunikation, aber die Bilder wirken ja im Geschriebenen genauso.
Vom Prinzip her ja. Wenn du ein Wort liest, um es zu verstehen, wird es letzten Endes übersetzt in dieses Bild, was man dazu hat oder nicht. Deswegen kann man immer schön selber testen. Funktioniert genauso, wenn du ein Wort liest, was du nicht kennst, kriegst du nicht wirklich ein Bild, was du identifizieren kannst dazu. Und andersrum, wenn du Ball liest, kriegst du ein Bild von einem Ball. Was da natürlich nicht drin ist, und das machen die meisten dann, nicht alle, aber die meisten dann mit ihrem inneren Dialog und ihrer inneren Stimme, ist die Tonalität. Die Tonalität, die Betonung, die Klangfarbe, all diese Dinge. Viele Menschen lesen ja auch mit ihrem inneren Dialog. Es gibt einige, deren lesen rein visuell, also sprich ohne innere Stimme, wird ja jetzt zum Beispiel im Speedreading oder so auch so dann praktiziert. Und das bringt aber dann auch nochmal eben die Emotionalität mit rein. Dann hast du im Geschriebenen, ich würde nicht sagen das Gleiche, aber sehr ähnliche, wie wenn es jemand sagt. Und was ja heutzutage so beliebt ist, und da spielt es ja auch eine Riesenrolle, ob das Hörbücher sind, die in den letzten Jahren einen Riesenaufschwung erlebt haben, oder eben Podcasts, die es rauf und runter gibt und immer mehr entstehen, dass da natürlich Stimme, Klangfarbe, Rhythmus, Betonung, all diese Dinge eine große Rolle spielen. Ob etwas, was gesagt wird, ein gutes oder ein schlechtes Bild auslöst. Das hat eben Dutzende von Einflussfaktoren. Man kann es am Ende immer nicht leider runterbrechen auf simple, einfache Geschichten, weil es so viel Einfluss gibt. Aber am Ende hast du geschrieben, wie gesprochen, Wort erzeugt ein Bild. Und diese Bilder haben eine Wirkung in dir, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Sie lösen Assoziationsketten aus mit dem, was in dir gespeichert ist, woher auch immer du es gespeichert hast, wie es dazu gekommen ist, und führt dann zu einer entsprechenden Reaktion, entweder äußerlich oder innerlich. Ob man sich gut fühlt, neutral fühlt oder schlecht fühlt, diese Reaktionen werden Wort für Wort und Bild für Bild ausgelöst, und dann kommen die Intensitäten noch mit dazu.
Gut, und jetzt gerade auch noch bei Energie der Sprache, da geht es ja auch viel darum, dass man eben sich bewusst ist, welche Bilder möchte man eventuell auch erzeugen bzw. verbessern für denjenigen.
Ja.
Ne, wenn jetzt jemand ein negatives Bild hat zur Prüfung, das ist ja so ein Klassiker,
ja.
Ne, wo man dann eben schaut, okay, wie kann ich denjenigen unterstützen, dass er einen guten Bezug zur Prüfung hat, um die Prüfung dann wirklich auch positiv abschließen zu können oder zumindest positiv mal reinzugehen. Das ist mal der Start da drin.
Der wichtige Anfang, ja.
Genau, was ja aber dann auch wieder sehr vom Redner abhängig ist. Also das eine ist, ich lese einen oder ich höre ein Wort und ich habe meine eigenen Bilder dazu. Und das andere ist ja eben auch im Gespräch, welche Bilder erzeugt eben auch derjenige, der die Botschaft sozusagen sendet. Wie weit hat das aber dann auch einen Einfluss auf denjenigen selber? Also auf denjenigen, der es dann hört?
Naja, einen massiven.
Genau, aber
so funktioniert ja Kommunikation grundsätzlich, dass es ein Austausch von Worten ist und die damit entsprechenden Bilder, und je nachdem, was gemacht wird, dadurch etwas Größeres entsteht. Also so funktioniert ja auch jede Art von Motivation. Beispielsweise dann entsprechend positive Bilder mit positiven Gefühlen assoziierst oder negative Bilder mit negativen Gefühlen assoziierst. Sind ja zwei grundlegende Mechanismen der Motivation. Deswegen, manche funktionieren ja dann gut oder können Leistung gut abrufen, wenn sie schlechte Bilder haben, weil es dann angstbasiert ist und Angst dann in Handlung umgesetzt wird. Und die anderen, wie es so klassisch bekannter ist, funktionieren dann gut, wenn sie richtig positive Bilder haben, die positiv auch gefühlsmäßig assoziiert sind, und das bringt sie dann in Bewegung. Und diese Arten hast du in Kommunikation immer. Also deswegen, in einer Unterhaltung werden permanent und ständig Bilder ausgetauscht durch die Worte, die ausgetauscht werden. Und das Ganze kreiert eine Dynamik, und eine Dynamik von Energie, eine Dynamik von Bewegung. Diese Dynamik trifft auf Resonanzfelder vom Hörenden und aber auch vom Sprechenden. Und das wiederum kreiert einen Fluss von Energie, und aus dem heraus entstehen Wirkungen. Und diese Wirkungen, da sind wir dann bei Energie der Sprache unter anderem.
Da ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, das ist ja auch, finde ich, eine wichtige Grundlage auch in der ganzen Kommunikation, dass darüber ja aber auch ganz deutlich, finde ich, Humor funktioniert.
Natürlich. Das
eigentlich der, könnte man sagen, fast Kern auch von Humor im Verbalen.
Wie meinst
die
du?
Bilder,
ja, klar.
Hinter den Worten.
Ja, hinter den Worten oder das, was oder für Bilder mit den Worten kreiert werden.
Ja.
Also ich bin ein großer Fan von Comedians, und der Unterschied liegt darin natürlich, wie gut jemand mit seinen Worten Bilder kreiert und welche Brüche sozusagen in den Bildern gemessen an dem, was konform ist oder was allgemein gültig ist, dadurch dann ein Witz entsteht. Das ist der eine Teil, und einer der anderen Teile, der größten, ist die Mehrdeutigkeiten innerhalb von Worten, ist ein Grundbaustein jeglichen Humors oder Witz, dass Worte, die mehrere Bedeutungen haben, und fast jedes Wort hat mehrere Bedeutungen, dann in unterschiedlichem Kontext verwendet werden und dadurch einfach schräge, witzige oder lustige Bilder kreieren. Auch das hat man in Filmen genauso, aber auch bei Comedians und so weiter. Also absolut, definitiv.
Und auch im Alltag wird's deutlicher, wenn man anfängt, mehr auf die Bilder zu achten.
Absolut.
Weil viele Menschen sind ungewollt witzig.
Das ist Vor- und Nachteil, wenn man gut zuhört, gleichermaßen, dass man nicht nur hört, was jemand sagt, sondern auch, was jemand sagt, wenn er es gar nicht so sagen wollte, wie er es tatsächlich gesagt hat. Aber es ist häufig eine Quelle für Amüsement. weil dadurch einfach witzigste und schrägste Bilder entstehen. Ja.
Ja. Nochmal zurück zu diesen Kollektivwirkung, was und auch der Wirkung vom geschriebenen Wort, weil was ja jetzt zunimmt, sind einfach die KI-generierten Texte.
Mhm.
Und kannst du mal was dazu sagen, wie du das wahrnimmst von der energetischen Wirkung?
Sagen wir mal die kleinen Fragen mit den Riesenantworten. Weil auch da müsste man sehr, sehr viel mehr dazu sagen, auch da, um es runterzubrechen. Was, wie vorhin schon gesagt, was, wenn du ein Wort selbst verwendest, auch in geschriebener Form, verknüpfst du eine Energie damit. Und diese Energie fehlt, wenn es künstlich generiert ist. Da gibt es verschiedene Ebenen und Intensitätsstufen, also das kann man nicht so pauschalisieren. Aber so grundsätzlich, wenn man es pauschalisiert, kann man sagen, okay, da ist diese Ebene einfach schwächer. Das, was übrig bleibt, ist Wort und Bild, was es auslöst. Definitiv. Und das funktioniert genauso wie sonst auch. Und es gibt ja immer mehr, nicht nur Artikel, sondern auch komplett geschriebene Bücher, die einfach nur mit, wo die KI gefüttert wird mit entsprechendem Input. Ich kenne einige, die ihre Posts und ihre Webseiten und ihre Kommentare und so weiter und so fort alles über KI generieren lassen. Meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung und meiner Ansicht nach einfach ein entscheidender Teil fehlt. Aber das ist für mich als Energetiker einfach der energetische Anteil und damit die Echtheit und Authentizität. Was an sich wiederum nicht schlimm ist, wenn der Inhalt der Sache nicht wichtig ist, ob das authentisch ist. Deswegen finde ich das absolut gut, wenn zum Beispiel Bedienungsanleitungen von einer KI generiert werden. Man sagt, ja, da brauchst du keine Authentizität, du musst es verstehen und dich danach gut richten können. Ja, da hat man, ja gut, wir haben jetzt fast bei IKEA Gebrauchsanweisungen gelandet, wo man ein gutes Beispiel hat, wo Bilder und Worte nicht immer so gut funktionieren.
Aber auch die KI macht's nicht so wahnsinnig gut, da habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht, deshalb auch die KI kommt am Ende von Menschen.
Finde ich interessant, weil sich das auch da immer noch durchschlägt und auch bei KI-generierten Texten, Videos und so weiter oft so, wenn man drauf achtet, schon noch wahrnehmbar ist, zumindest wage ich das zu behaupten, ob es vom Mensch ist oder von KI, und da oft auch ganz schräge Fehler macht nach wie vor. Stand jetzt, wer weiß, wie das in einem Jahr oder spätestens in 10 Jahren ist, aber Stand jetzt fehlt da einfach dieser echte Teil, was für viele Dinge keine Rolle spielt, wenn so reine Information Weitergabe geht, was ja rein auf der mentalen Ebene abläuft. Finde ich, kann das sogar manchmal ganz sinnvoll sein, weil nicht jeder Mensch sich auch unbedingt klar verständlich ausdrückt und unter Umständen kann eine KI in einfacher, klarer, gut verständlicher Sprache Informationen zugänglich machen. Wenn es aber um etwas Tieferes geht, um etwas Ernsthaftes oder auch um etwas Spirituelles zum Beispiel, finde ich persönlich in Menschen unglaublich wichtig und unersetzbar von einer KI, weil einfach eine Energie und eine Komponente mit reinkommt, die du von keiner Maschine generieren kannst. Das ist einfach so. Und ich bin gespannt, wo in der Richtung oder in der Hinsicht die Entwicklung weitergehen wird.
Aber ich persönlich finde, ich habe mir ein bisschen Spaß draus gemacht, das eben zu identifizieren, wenn ich irgendwie einen Text lese. Und ich meine, es gibt ja Sprachmuster tatsächlich auch da, wo man wirklich teilweise an den sprachlichen Rhythmen herausfinden kann. Das ist KI generiert, gibt ja mittlerweile auch, glaube ich, Artikel drüber, wo das auch belegt ist.
Ja.
Zeichenfolgen und solche Geschichten, weil es ja immer basiert auf einem Durchschnittswert, wie etwas benutzt wird. Aber die andere Geschichte, die ich immer so empfehle, halt tatsächlich die Tiefe. Also, ja, ne, das genau. ist so, wenn ich lese und das ist halt etwas, was ein Mensch wirklich sich erdacht hat und da wirklich seine Energie reingegeben hat, dann hat das immer eine andere Form von Dimensionierung dahinter.
Ja.
Bei der KI ist es halt
flacher.
Flach.
Ja, nicht immer ganz flach, aber deutlich flacher.
Und
ja, sehe ich auch so.
Dadurch auch unbewegter in sich. Eben, es ist halt diese reine Struktur.
Aus energetischer Sicht definitiv, ja. Und wie gesagt, das ist für viele oder für einige Dinge ist, meiner Meinung nach, ist es irrelevant, wenn es um Informationsweitergabe geht. Aber wenn es etwas geht, was in sich schon eine Tiefe trägt oder tragen sollte zumindest, dann finde ich es auch nicht passend und auch schräg. Teilweise ist manchmal sogar sehr schräg. Ja.
Hast du ein paar Hinweise, wie Menschen sich der Bilder bewusster werden können, die sie so tragen, weil das ja auch immer ein Zugang zum Unbewussten ist. Das sind, läuft ja in vielen Bereichen sehr unbewusst ab. Also das ist ja auch so die Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen, wo man dann oft auch in Coachings oder sowas dann erstmal deutlich macht, ah, schau mal, da ist das Bild. Und man wandelt das Bild und es wirkt dann im Unbewussten und verändert eben die ganze Erfahrungswelt zu dem Thema. Aber weil wir jetzt viele haben, die eben vielleicht selber Energie der Sprache noch nicht gemacht haben oder so. Ja. Und dass man da einen besseren Zugang zu bekommt und auch eine Möglichkeit hat anzufangen, vielleicht auch eine bessere Bildgestaltung tatsächlich umzusetzen.
Naja, letzten Endes ist es an sich ganz einfach. Man muss es nur tun und sich damit beschäftigen und am Ende wirklich diesen einen Satz, das Worte Bilder kreieren, nehmen und mal bewusst wahrnehmen, und da sind am einfachsten dann immer Hauptwörter zu nehmen, dass er sagt, okay, wie ist mein inneres Bild zu bestimmten Hauptwörtern? Wie ist mein Bild zu bestimmten Adjektiven, zu bestimmten Verben und so weiter und so fort? Und einfache kurze Sätze zu nehmen und zu schauen, was ist mein Bild dazu? Es ist eigentlich nur diese Frage, wo wir dann wieder beim inneren Dialog sind, die man sich stellt, und darauf achtet, was auftaucht. Und wie gesagt, da jeder, der eine Sprache sprechen kann, diese in irgendeiner Form in sich kodiert hat, kriegt er auch definitiv die Bilder dazu. Und letzten Endes müsste man sich nur hinsetzen, einen Satz nehmen und den anschauen. Das ist die Basis von allem. Das ist tatsächlich so.
Und wie kann man Bilder verändern? Weil eben, das sind ja Prägungen, die prinzipiell mal vorhanden sind. Und dann ist mal der erste Schritt des Bewusstwerdens. Und wie ist ein Weg der Veränderung? Gerade wenn man jetzt sagt, mit eigentlich total wichtigen Wörtern, Klassiker, Liebe.
Ja.
Ist bei vielen die Bildenergie erstaunlich nicht so, wie man es vermuten könnte, dass es total positiv ist, sondern eben aufgrund von Verletzungen und keine Ahnung was. Also den ganzen Dingen, die du schon aufgeführt hast, halt auch teilweise nicht so positiv.
Was ja dann das Spannende ist. Wenn wir ewig weiterreden, weil oft da Menschen, die Bilder haben als Vision, da ist es dann hell, aber wie sie es tatsächlich bei sich abgespeichert haben, wenn es um sie selber geht, ist es dunkel. Und wenn dann zum Beispiel ein Wort wie Liebe auf der Ebene, wo es für sich selbst abgespeichert ist, dunkel ist und klein ist und glanzlos, matt, diffus, und man das nie und das kein gutes Gefühl auslöst, das ist das Entscheidende, dann ist eigentlich selbsterklärend, was dann zu verändern ist, indem man dieses Bild durch die eigene Vorstellungskraft an der Stelle, wo es ist, heller macht, leuchtender macht, strahlender, glänzender, größer. Aber diese Untereigenschaften von Bildern kann man auch witzigerweise nicht über einen Kamm scheren. Also man kann nie sagen, hell und groß und bunt und leuchtend ist immer gut. Das ist wirklich abhängig davon, was das Bild ist, womit es assoziiert ist, in welchem Kontext es steht. Da macht es einen Unterschied. Aber bei so allgemeingültigen, also ich habe noch nie zum Beispiel jemanden erlebt, der das Bild zu Liebe am besten hatte, wenn es möglichst klein, schmutzig und dunkel war. Sondern da war tatsächlich so eigentlich der bisherige Tenor immer groß, hell, leuchtend und mit einfach einem positiven Gefühl assoziiert. Aber auf der Ebene, wie es bei einem selber abgespeichert ist. Und wie du gesagt hast, auf der Speicherebene sind eben die Quervernetzungen zu anderen Geschichten. Und wenn jemand da sagt, ja, ich wurde in der Liebe schon häufig verletzt, dann sind diese Verletzungsenergien und Schwingungen einfach auch in dem Bild mit drin, was derjenige selbst von Liebe in sich trägt.
Aber
davon gibt es mehrere Ebenen. Also das ist ganz wichtig. Das ist die eine Ebene, aber deswegen wollen ja auch Menschen, die Verletzungen erlebt haben in Liebe, ja trotzdem Liebe. Und nicht, weil sie das dunkle Bild wollen, sondern weil sie auf einer übergeordneten Ebene, zum Beispiel Vision oder zum Beispiel Wunsch, was drüber liegen würde, ein helleres, schöneres Bild davon nach wie vor in sich tragen. Gefährlich oder blöd wird's immer, wenn diese Ebenen dann auch dunkel werden. Das ist dann, wenn jemand sagt, ja, Liebe ist alles ein Schmarrn, brauche ich nicht mehr, habe ich abgeschlossen und so, weil dann auf höchster Ebene oder übergeordneter Ebene diese Energiebilder, die jemand in sich trägt, negativ sich verwandelt haben.
Ich hätte dich unterbrochen, beziehungsweise den kurzen Einwurf gehabt, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch nicht so wichtig. Nee, jetzt weiß ich es wieder.
Kommt wieder.
Das heißt aber, prinzipiell kann man sagen, eigentlich durch die Kraft der eigenen Gedanken. Im Anfang, im Ansatz.
Sie zu verändern?
Ja.
Ja, das kann man sagen.
Das wäre der Zugang, das heißt bewusst werden und dann
die
eine positive
Kraft
Ausrichtung
der Gedanken
erzeugen
einsetzen.
Und die einsetzen
ja
dazu. Und
warum ich nur gezögert habe, ist, weil das ja nicht der einzigste Weg ist.
Ich versuche es nur zu vereinfachen.
Ja, ja, verstehe. Mir nicht verbeugen. Ich versuche es ja auch so einfach wie möglich wiederzugeben, ja.
Naja, weil ich denke, ihr kriegt schon mit, da gibt's echt viel zu lernen, viel zu entdecken.
Ein Leben lang.
Und eben auch den Zugang dazu zu kriegen, da macht natürlich das Energetische es sehr viel leichter.
Ein Riesenunterschied.
Durch die Wahrnehmung der Energie festzustellen, okay, von wo spricht zum Beispiel jemand? Spricht jemand wirklich vom Solarplexus oder spricht er vielleicht dann doch eher vom Kehlkopfchakra? Wenn er versucht, von hier aus eine Grundenergie zu verändern, da ist so das Thema der Erdung, was du angesprochen hast, schwierig. Ne? Wenn ich sage, ja, aber ich will das ja wirklich.
Ja.
Fehlt einfach ein Haufen Energie an Basis, um wirklich das auch verändern zu
können. Also das ist das eine. Und dann wird es, finde ich, aber an der Stelle auch immer interessant, wann und warum funktioniert's, obwohl es eigentlich nicht gut läuft. Und dann zu verstehen, okay, was sind die wirklich funktionierenden Mechanismen dahinter, das finde ich dann immer super spannend, wo auch eben eine unendliche Reise der Entdeckung möglich ist, Dinge zu erkennen, zu verstehen vom Bewusstsein, von den energetischen Mechanismen und am Ende wieder, was funktioniert nicht.
Und ich finde jetzt auch gerade in der Beschäftigung mit den Bildern zu den Worten, es macht einem ja wirklich, könnte man sagen, das eigene Universum nochmal deutlicher. Also
total.
Es ist ein totaler Bewusstseinsöffnungsprozess, der dadurch
total
stattfindet und wo ganz, ganz viele Dinge auch klar werden. Das ist ja die Basis auch für Energie der Sprache, Energiecoaching dann. Man sagt, man kann über Sprache
Energien
verändern und zwar mega schnell, intensiv, umfassend, grundlegend. Und es ist eben auch was anderes. Und das wollte ich auch ganz gern nochmal in der Folge deutlich machen. Es ist halt nochmal was anderes als über den Verständniszugang.
Ja.
Jetzt verstehe ich, ah, okay, weil ich habe das Bild, sondern es ist tatsächlich ein Veränderungszugang. Deshalb ist es nicht auf der mentalen Ebene des Verständnis vorrangig. Es ist ein kleiner Teil davon, aber es hat halt sehr viel mehr Tiefe drin.
Absolut. Und deswegen geht's auch nur über Erfahrungen und deswegen kann man das auch nicht in irgendwelche Formeln hineinpressen oder in irgendwelche Abläufe, weil am Ende es durch Erfahrung kommt, weil auch jeder Mensch absolut individuell ist und die Individualität immer total wichtig ist und nicht durch übergeordnete Formeln quasi in etwas gepresst werden kann. Und am Ende ist es simpel, einfach, weil es fängt an mit Zuhören, es fängt an mit sich selbst bewusst werden, was sagt man, wie sagt man es und welche Bilder hat man dazu abgespeichert. Und dann kommt der ganze energetische Teil und dann wird es, wie gesagt, eine unglaublich schöne und immer währende Reise der Entdeckung und des Verstehens. Und das gehört ja auch zum Bewusstsein und zum Bewusstwerden immer mit dazu.
Naja, und ich finde eben darin auch dieser Aspekt von Freiheit. In dem Moment, wenn ich anfange, das mir anzuschauen, gewinne ich tatsächlich massiv viel mehr Freiheit im Erleben in meiner inneren Welt.
Total.
Darüber es selber zu gestalten und es wirklich dann in eine Form zu bringen, die eigentlich in die Richtung geht, wo ich hin möchte. Weil das war ja, haben wir glaube ich auch in dem Podcast zur Energie der Sprache schon gesagt, auch so ein bisschen der Beginn bei dir mit der Energie der Sprache in dem Kontext, wie du es jetzt auch vermittelst, wo du festgestellt hast, dass Menschen zwar viel Positives in sich tragen und auch in energetischen Behandlungen oft sehr viel Positives entsteht.
Ja.
Und dann aber durch Worte teilweise das auch wieder geschmälert wurde, wenn
teilweise
nicht
kaputt gemacht hat.
Ja, ich wollte
genau.
So drastisch ausdrücken, aber
war
es ist
so.
Halt so. Und daher eben in dem Moment, wenn ich einen Zugang dazu habe, was sage ich da eigentlich, was für ein Bild kreiere ich, aus welchem Bild entspringt auch vielleicht eine bestimmte Energie meiner Aussage, dann den Zugang auch zu haben, es verändern zu können.
Absolut. Und das gehört für mich zur Bewusstseinsentwicklung mit dazu, weil es eben nicht irgendwelchen Vorgaben folgt, sondern am Ende den Prinzipien und sagt, okay, bringt man damit etwas mehr Licht in die Welt oder weniger? Und das beginnt immer mit einem selber und jeder kommuniziert in irgendeiner Form mit irgendjemandem. Ja, und ob es nur schriftlich wäre oder verbal oder auch nur mental oder so, jedes Mal bewegst du in irgendeiner Form Energie und etwas und das trifft auf Resonanz und so ist es alles miteinander verwoben. Und da immer das Bestmöglichste zu tun beziehungsweise es als Ausrichtung zu nehmen, finde ich, super und richtig schön.
Naja, und da so das Bild, Wort für Wort, Satz für Satz, wirklich positive Bilder in die Welt zu bringen, zu jedem, mit dem man kommuniziert.
Ein
da
gutes
wäre
Ziel, ja. Und wir arbeiten
sehr
dran.
Viel
arbeiten
gemacht, genau.
Ja, definitiv.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein intensiver Einblick in die Möglichkeiten, die über Worte und Bilder, über das Bewusstsein über Worte und Bilder für euch möglich werden. Energie der Sprache wärmstens ans Herz zu legen. Das ist wirklich so wahnsinnig hilfreich und bringt so viel Freiheit. Und von daher vielen lieben Dank, dass du da warst und da einen Einblick geschaffen hast. Nochmal mehr. Und ich hoffe, ihr nehmt ganz viel daraus mit aus dieser Folge und wendet das an, weil es ist an sich eben eigentlich einfach. Und man muss es nur tun.
Würde mich sehr freuen und vielen lieben Dank auch dafür. Und ja, ich hoffe, es konnte etwas transportiert werden, weil es so unglaublich viel dazu zu sagen und zu entdecken gibt. Dankeschön.
Danke dir.
Das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Du hast schon gemerkt, Energie der Sprache, Worte und Bilder, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und zu erkunden und Zusammenhänge zu erkennen und natürlich vor allem auch zu bewirken. Ich liebe die Anwendung von Energie der Sprache. Das sollte, finde ich, eigentlich Grundbildung von jedem Menschen sein. Ich fände es total cool, wenn das schon bei Kindern wirklich in der Grundschule oder im Kindergarten angefangen wird zu lernen. Das ist so ein bisschen meine Zukunftsvision, aber vielleicht hast du ja auch während dieser Folge auch eine eigene Vision entwickelt, wie du deine Sprache tatsächlich besser einsetzen kannst, wie du mit deiner Sprache die Welt zum Positiveren verändern kannst. Und ich hoffe sehr, dass du mit dieser Folge gute Inspiration bekommen hast, vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation noch erlebst, das tatsächlich auch jeden Tag ein bisschen mehr in deinem Alltag einzubinden. Von daher viel Freude beim Anwenden und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass sehr gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal. Das hilft natürlich, Reichweite aufzubauen, mehr Menschen zu erreichen und eben nicht nur zu erreichen, um sie zu erreichen, sondern vor allem auch, um tatsächlich mehr in Kontakt zu kommen mit dem tollen energetischen Bewusstsein, das in dieser Zeit einfach für uns alle möglich ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.